Man ist in dem Boot mit anderen Leuten, die das auch als Herausforderung sehen und diese ganz konkret angehen.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Hey Leute, ich bin Steffen von Salon 5 und gerade auf den Stiftungstagen in Hannover. Bei mir ist jetzt ein besonderer Gast. Er war Fußballprofi bei Borussia Dortmund und Mainz 05 und setzt sich jetzt mit Welfare für Menschen in Äthiopien, Kenia und Tansania ein, damit sie sauberes Trinkwasser bekommen. Neven Subotic, herzlich willkommen.
Hallo, freut mich.
Viele ehemalige Fußballprofis bleiben ja häufig so im Sport, werden dann Trainer, Sportdirektor oder ähnliches. Und du hast gesagt so, nee, du gründest eine Stiftung, um Menschen zu helfen. Wie bist du dazu drauf gekommen? Wie kam das?
Also einerseits habe ich die Stiftung jetzt vor 12 Jahren gegründet, als wir die deutsche Meisterschaft gewonnen haben, schon während der aktiven Karriere. Und das Ganze fußt einfach auf die Tatsache, dass ich in den Jahren zuvor mich auch engagiert habe, aber eher in so einer, ich sag mal, symbolischen Rolle. Man ist Botschafter, man spendet vielleicht auch nochmal hier und da was. Und das Ganze war, glaube ich, nicht in dem Maße ausgelebt worden, wie ich das von mir selbst erwartet habe, auch wenn ich von außen sehr viel positives Feedback bekommen habe. Und weil da das eine Diskrepanz zwischen meiner Bewertung und der gesellschaftlichen Bewertung gab, war dann der Entschluss, so auf mich zu hören, weil ich weiß, ich könnte eigentlich und sollte mehr tun, habe das dann auch getan und dann die Welfare Foundation gegründet, damals in 2012. Und das war auch eine sehr gute Entscheidung, weil ich finde, wir alle haben ganz viel Potenzial und es ist schade, wenn wir uns am Ende darauf reduzieren, dass wir vielleicht einmal im Jahr was machen oder so ein bisschen hier, weil ich gehe total drin auf, zu sehen und zu erleben und auch mitzuagieren bei der Gestaltung von unserer globalen Gesellschaft und auch der Verbesserung der Lebensverhältnisse nun mal.
Bei euch im Fokus steht ja das Thema Wasser, also sauberes Trinkwasser, aber auch Sanitär-Hygieneanlagen. Wie bist du auf dieses besondere Thema gekommen? Das ist ja schon, man hat ja viel Auswahl, sage ich mal. Man sagt, ich will mich irgendwie engagieren und einsetzen und du hast gesagt, okay, das ist aber das Thema, worum ich mich kümmern möchte.
Na, es geht immer für mich zumindest um Menschenrechte und es gibt ganz viele, die sehr wichtig sind und es gibt welche davon, die halt lebenswichtig sind. Und der Zugang zu Trinkwasser ist elementar für jeden Tag, denn wenn ich auf das Problem eingehe, dann merkt man schnell, wie deutlich das ist. Also stell dir mal vor, du hast jeden Tag irgendwie 4, 5, 6 Stunden, die du nur dafür aufwendest, um dann verdrecktes, verseuchtes Wasser zu holen, kannst das nicht in deine Bildung und deine Zukunft investieren. Einerseits das alles andere als menschenwürdig, es fehlt dann die Grundlage für ein gesundes Leben, für ein menschenwürdiges Leben und natürlich auch, wenn man dadurch nicht zur Schule gehen kann, an ja, Bildungschancen und Möglichkeiten, so die eigene Zukunft eben zu verbessern. Und nicht, weil Wasser so wichtig ist, sondern weil Wasser für alles andere so wichtig ist, ist das auch für uns dann der Fokus geworden. Und ich habe bei mir vor allem viel Recherche betrieben und habe gesehen, dass man ja klar über Demokratisierung und wirtschaftliche Entwicklung und Gleichberechtigung und ganz viele Themen sprechen kann. Aber in allen steckt vor allem erstmal der Zugang zu Trinkwasser und so wurde dann auch der Fokus darauf gelegt.
Also quasi die Grundvoraussetzung für quasi fast alles andere, dass man halt was trinken kann, um zu überleben.
Dass man eine Gesundheit hat, dass man auch Bildung wahrnehmen kann, die es da in der Region dann auch unmittelbar gibt. Denn die Effekte von Gesundheit, von Bildung auf alles andere, was man macht, die sind nachweislich sehr, sehr, sehr positiv. Doch das alles setzt voraus, wir haben Sonne, wir haben Luft und wir haben Trinkwasser. Problem ist, das Dritte, das haben schon ganz viele Leute nicht. Ja, da reden wir von knapp 800 Millionen Menschen weltweit, also größer als die gesamte europäische Bevölkerung. Und damit muss man dann halt umgehen.
Jetzt habt ihr euch entschieden, euch auf 3 Regionen zu spezialisieren, auf Äthiopien, Kenia und Tansania. Sind das Regionen, die besonders davon betroffen sind?
Wir haben eigentlich damals den Anspruch gehabt, vor allem nicht nur das Problem als solches zu bewältigen in extrem armen Regionen. Deshalb arbeiten wir auch ausschließlich in ländlichen Regionen, nicht in den Städten, sondern auch mit lokalen Partnern zu arbeiten. Lokal bedeutet dann auch, dass nicht nur alle 99% der Mitarbeitenden aus der Region kommen, sondern auch die Geschäftsführung und der Vorstand. Und da gibt es leider nicht so viele AkteurInnen im globalen Süden, weil internationale Organisationen sehr viel von Geldern eben auf sich nehmen. Und wir wollten eher in Organisationen investieren, die auch gewisses Ausmaß haben und als Partner eben auch für die Implementierung zur Verfügung stehen. Und Äthiopien als eins der Länder, das noch nie kolonialisiert wurde, hatte so eine Organisation. Das hat uns damals tatsächlich getrieben, weil alle Menschen für mich sind gleich, die, ob die Wasser haben oder nicht. Aber die Zielgruppe waren nun mal die Menschen ohne Zugang zu Trinkwasser. Aber die Partnerauswahl, die ist manchmal schwieriger, weil eben internationale Organisationen so groß sind und lokale Organisationen häufig sehr klein sind. Und das möchten wir verändern, indem wir auch so eine sehr bewusste Partnerauswahl treffen.
Also kann man eigentlich sagen, dass ihr sogar zwei Ziele damit direkt verfolgt. Einmal natürlich den Menschen direkt zu helfen, dass sie sauberes Trinkwasser bekommen, aber auch die Zivilgesellschaft oder die Projekte auch vor Ort wirklich zu supporten, dass die auch größer werden und mehr Power kriegen.
Auch, ich sag mal, lokale AkteurInnen dabei zu unterstützen, ihre Fähigkeiten auszubauen und auch anzuwenden, weil für mich ist nichts schlimmer, als dass ich einen deutschen Ingenieur dorthin fliege, der die Arbeit macht, die jemand aus Kenia selbst machen kann. Einerseits ist das ein Kostenfaktor. Andererseits, das Wissen und die Erfahrung, die jetzt dieser deutsche Ingenieur gemacht hat, die fliegt er auch schön wieder mit zurück nach Deutschland. Ja? Das ist kein Entwicklungsmodell, das funktionieren kann. Zudem kann man sich vorstellen, wenn ich jetzt da in der Schule beispielsweise ein Kind bin und ich sehe, ach so, da kommt ein Ingenieur, der trägt weder meine Hautfarbe, noch hat er meine Herkunft, noch versteht er hier, was wirklich die Leute sagen und erzählen. Er aber alle um sich herum befiehlt, die so sind wie ich, dann haben wir auch, wir würden schon das als neokoloniale Entwicklungshilfe oder Arbeit bezeichnen, die alles andere als modern ist. Trotzdem wird das häufig noch heutzutage gemacht. Umso wichtiger ist es, dass mehr Organisationen das auch entsprechend wahrnehmen, also realisieren und entsprechend auch handeln. Denn umso schöner, wenn eben der Ingenieur vor Ort auch jemand ist, zu dem die Kinder selbst hochschauen können und sagen, ja, der versteht mich, das könnte ich auch mal sein. Ich selbst habe auch immer auf Vorbilder geachtet, die so möglichst so sind wie ich, nicht möglichst fremd sind. Und das ist im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit so ein wichtiger Punkt, der zu beachten ist.
Sehr spannendes Thema. Du hast gerade schon Schulen zum Beispiel angesprochen. Ich meine, wir sind jetzt eine Jugendredaktion, wo Jugendliche, die meisten gehen noch zur Schule. Vielleicht hast du so ein konkretes Projekt im Kopf oder eine konkrete Unterstützung, wo du sagst, da haben wir vor allem Jugendlichen oder Schulen geholfen. Kannst du da irgendwas erzählen?
Also die meisten Projekte bei uns orientieren sich rund um Schulen in ländlichen Regionen, weil ich sag mal, wenn alle Menschen auf der Welt Zugang zu Trinkwasser haben, ist das super. Was dann? Ja, gut für die Gesundheitssicherung. Aber alles andere, was das Leben erfordert, wirtschaftliche Chancen wahrnehmen, die erfolgen nur durch Bildung. Ne, wenn ich lesen und schreiben und rechnen kann, wenn ich gute Entscheidungen treffen kann, dann ist alles, was ich sonst noch mache, umso effektiver oder kann überhaupt effektiv sein. Ja, also stelle man sich vor, man kann nicht schreiben, man nimmt aber an einem Seminar teil, ist Kleinbauer, wie man besser erntet. Ja, dann hat man vielleicht so ein haptisches Training, aber 6 Monate später hat man keine Ahnung mehr, was man da so wirklich gemacht hat, weil man auch nichts notieren konnte und so weiter und so fort. Entsprechend, selbst in so einem sehr einfachen Fall ist das Lesen, das Schreiben, das Notieren und so weiter, das Finanzmanagement, vor allem da, wo nicht viel Geldmöglichkeit, also wo nicht viel Puffer ist, nun mal elementar, um den Lebensalltag zu gestalten und vielleicht auch besser zu gestalten als in der Vergangenheit. Deshalb Schule, ob hier oder woanders, ist so wichtig. Ich würde nicht sagen, überall Schule ist gut dargestellt und alles, was man in der Schule lernt, ja, nur das braucht man im Leben, sondern es gibt eigentlich ganz, ganz viele Dinge, die wir noch nicht lernen, weil am Ende der Schulalltag ja auch ein bisschen limitiert ist.
Du hast jetzt gerade die drei Projektregionen, die ländliche Region, die Projekte dann in 3 Ländern. Was sind so deine weiteren Pläne und Ziele mit der Stiftung, mit Welfare?
Wir haben neben diesen, ich sag mal, Wasser- und Sanitärprojekten, die wir in Ostafrika leisten, auch hierzulande Bildungsprogramme, die tagtäglich laufen, von Programmen für Kinder, Jugendliche bis hin zu Erwachsene. Und das werden wir auch in Zukunft weiter ausbauen. Dann geht es immer darum, ein Verständnis dafür zu entwickeln, in welcher Rolle wir hier sind. Denn als du und ich, wir sind hier, hier ist Technik, wir können uns unterhalten, alles irgendwie sicher. Ja, es ist ein bisschen wärmer, aber ich würde jetzt nicht von der Klimakatastrophe hier sprechen, heute. Gehen wir mal ein paar Kilometer weiter, beispielsweise nach Kenia. Ja, da waren in den letzten Wochen und Monaten Starkregen. So, die haben komplette Lebensgrundlagen zerstört der Menschen. Ja, die sind aber nicht verantwortlich dafür. ja, eher wir und so, was bedeutet das? Und das versuchen wir darin dann auch zu verdeutlichen, dass wir eine Verantwortung dafür haben, dass die Welt so ist, wie sie ist, beziehungsweise wir haben eine Verantwortung vor allem dafür, die Welt in die Zukunft hinein zu gestalten, denn wir haben sie ja auch zum Teil geerbt, ja, und das wird dann neben einem, ich sag mal, nehmen einen Anteil, in dem Informationen übertragen werden, ergänzt durch Möglichkeiten, wie können wir uns engagieren. Also, wem schenken wir welche Aufmerksamkeit? Ja? Und das kann jetzt dieser Podcast sein, wo ich mich eben mit Themen auseinandersetze, die ich sonst vielleicht nicht erfahren würde, die mich auch dazu bewegen, anders lokal zu handeln, vielleicht anders zu wählen, anders einzukaufen und auch anders mich zu engagieren, wenn es darum geht, natürlich im globalen Kontext sich idealerweise sich auch zu verorten und sein Engagement dort entsprechend auch einzuordnen.
Du hast gerade das Stichwort Verantwortung in den Mund genommen. Würdest du dir wünschen, dass mehr Sportler und Fußballer nach der Karriere oder auch während der Karriere sich schon für solche Zwecke und Ziele einsetzen, Stiftungen gründen oder sich anderweitig engagieren?
Die Frage danach, was ich mir wünsche, ist so, ich wünsche mir auch Kuchen zu essen, unendlich viel, ohne dass dabei was passiert. Wünsche sind Wünsche, vielleicht werden die wahr, die werden erst recht wahr, dann, wenn wir sie angehen. Ja, und über das Verhalten anderer Menschen zu urteilen, ist so ein bisschen leicht, denn es setzt einen selbst in eine gute Luft, wenn man überhaupt was tut. Und das ist für mich so ein bisschen Wettrennen nach unten, also wie wenig können wir tun. Es ist so, ob Fußballer, Tennisspieler oder Rennfahrer, ja, eigentlich, oder selbst Bäcker oder Turner oder LKW-Fahrer, ich glaube, wir alle könnten viel, viel mehr tun. Manche Menschen, und das ist der Unterschied, haben Möglichkeiten, die andere nicht haben. Ja? Doch viele Menschen haben viel mehr Möglichkeiten und Potenzial, als sie momentan ausrufen. Und das ist eigentlich das Wichtigste, denn wenn wir, auch in unserem Bildungsprogramm beispielsweise, normale Leute ansprechen, die jetzt nicht unbedingt im Fernsehen sind oder ein Haus mit einem Pool haben, ja, dann merkt man selbst, da ist sehr viel Energie, da ist sehr viel Kraft, da ist sehr viel Motivation und da ist auch sehr viel Kompetenz. Und wenn das dann mal realisiert wird, dann ist das was Wunderschönes und wir fokussieren uns, oder ich mich auch als Mensch, auf die Menschen, die möchten, manchmal auch wissen, wie sie das umsetzen, manchmal aber auch nicht, aber die auf jeden Fall diese Motivation mitbringen. Und die Leute, die sich halt nicht als Teil dessen sehen, ja, da können wir nur laut in das Mikrofon sprechen, versuchen die Leute dafür zu sensibilisieren, aber mehr bleibt uns da nicht über. Wir können die Leute nicht zwingen, beziehungsweise wir können sie zwingen durch unser Handeln, in Form von Protesten, Demonstrationen und so weiter und so fort, die auch ganz hilfreich sind. Aber das sollte nicht Inhalt einer größeren Diskussion sein. Wieso machst du das nicht? Denn es ist nun mal so, besser man schaut auf die Menschen. Und das ist ja das Schöne hier am Bundestag. Hier sieht man ja nur Menschen bzw. Organisationen, die engagiert sind, die einem auch das Gefühl geben, ganz Deutschland ist engagiert, was natürlich nicht wahr ist, aber zumindest das ist auch eine hilfreiche Perspektive einzunehmen. Also sich auf die Menschen zu fokussieren, die auch Motivation mitbringen.
Zum Abschluss vielleicht noch ein kurzer sportlicher Blick auf den Sommer. Du warst ja bei Dortmund, bei Mainz auch, aber Dortmund jetzt im Champions-League-Finale. Wie stelle ich mir das vor, wenn du das, guckst du das und sitzt dann im BVB-Trikot auf der Couch und jubelst mit, oder wie sieht da dein Plan aus?
Kein Plan, Stand jetzt. Ich habe am Abend vorher einen Vortrag in Belgien bei so einer deutschen Gemeinde da, und am Samstag selbst wird sich sicherlich was ergeben. Ich werde dann schauen, was machen Freunde, und wenn Freunde was machen, dann bin ich da gerne damit. Ich freue mich vor allem für die Stadt. Und natürlich auch für die paar Spieler, die ich noch kenne, mit denen ich zusammengespielt habe, also Mats Hummels und Marco Reus vor allem, die dann quasi so eine Revanche für meine Mannschaft, die damals im Finale stand, jetzt einholen kann. Auch wenn es ein anderer Gegner ist, aber einmal das Ding zu gewinnen, das habe ich denen schon gesagt, das gönne ich denen von ganzem Herzen.
Und das zweite Highlight im Sommer ist die Europameisterschaft hier in Deutschland. Wer ist da der Turnierfavorit deiner Meinung nach?
Boah, keine Ahnung, weil ich gucke gar keinen internationalen oder auch keinen lokalen Fußball. Ich weiß jetzt nicht, wer gut oder schlecht ist. Ich weiß, Serbien spielt. Ein Freund hat mich zu einem Spiel eingeladen. Das ist mein bester Freund und da kann ich auch nicht Nein sagen. Das heißt, wir werden uns das anschauen. Wäre schön. Ich weiß nicht, welche Mannschaft die gerade haben und wer da gut ist. Ich hoffe auf jeden Fall, ich bin für einen Underdog. Es wäre langweilig, wenn es irgendwie einer der großen Nationen wäre, weil dann ist es ein bisschen so Erwartung erfüllt. lieber ist es vielleicht mal Holland oder Belgien oder wenn es da noch so gibt als Großfavorit, vielleicht Polen noch, die ja vielleicht so einen geilen Durchgang haben und alle wegmachen. Das würde mich eher freuen, weil Sport lebt ja davon, dass das Resultat im Vorher nicht klar ist. Und das fände ich schön für den Fußball an sich.
Ja. Letzte Frage. Du warst Fußballprofi, jetzt bist du gesellschaftlich engagiert. Was würdest du Jugendlichen mit auf den Weg geben für ihre Zukunft?
Ich finde, dass so gesellschaftliches Engagement etwas ist, was man bis ans Lebensende machen kann und mit einer Stiftung sogar darüber hinaus. Und dass das so bindend ist, viel mehr als der Sport an sich. Ja, Sport ist auch sehr wertvoll, sehr schön, macht auch sehr viel Spaß. So gesellschaftliches Engagement, ich glaube, das bindet nochmal viel mehr Menschen auf einer sehr emotionalen, auf einer sehr ideellen Ebene. Es ist etwas, was auch, das Gefühl von dem Begriff Gesellschaft und gesellschaftliche Akteure nochmal schärft und klärt. Und wie schön es ist, wenn man das Gefühl hat, nicht nur da draußen in der Gesellschaft gibt es Probleme, sondern man weiß, man ist in dem Boot mit anderen Leuten, die das auch als Herausforderung sehen und diese ganz konkret angehen. Und das ist für mich der größte Sport überhaupt. Von daher finde ich das sehr, sehr wertvoll, sehr schön, auch von den anderen Leuten, die man da kennenlernt. Und etwas, was eben nicht ein Trend ist oder man nur eine Kurzzeitzeit machen kann, sondern was dann auch zur Lebensaufgabe werden kann.
Vielen Dank, Neven Subotic, für das Interview und für die inspirierenden Worte. Wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, dann schaut doch gerne mal bei uns auf der Homepage vorbei oder in der Salon 5 App. Mehr Infos gibt es auch bei Insta oder TikTok. Da heißen wir Salon 5 _. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.
Salon 5. Die Jugendredaktion von Korrektiv.